Erlebnispädagogik ist mehr als Lagerfeuer, mehr als Action, Spiele oder draußen sein. In diesem Podcast geht es um Haltung, Wirkung und um das, was wirklich bleibt. Wir sind Clara und Matthias von Aventerra. Unsere Wege und Erfahrungen der Erlebnispädagogik sind ganz unterschiedlich, aber uns verbindet die Leidenschaft, sie lebendig zu machen und ihre Wirkung spürbar zu zeigen. Willkommen bei Mehr als Lagerfeuer. Schön, dass du da bist.
Ich war vor kurzem mit einer Gruppe unterwegs beim Kanufahren. Und die meisten der Teilnehmenden waren FSJler und FSJlerinnen und Personen, die so irgendwie gerade am Ende ihrer Ausbildung waren. Und dann kam irgendwann natürlich so dieses Thema auf, wie geht's denn eigentlich weiter? Welcher Beruf ist interessant oder was ist tatsächlich so der nächste Schritt und wie sieht so ein Beruf eigentlich aus? Und irgendwann kam die Frage zu mir, so, ja, du als Erlebnispädagoge, du bist ja eigentlich die ganze Zeit dann draußen unterwegs, so beim Kanufahren und beim Klettern und so weiter. Dann musste ich einen kurzen Moment drüber nachdenken, oder ich habe einen kurzen Moment drüber nachgedacht. Und ja, das ist, glaube ich, schon das Bild, was man von der Erlebnispädagogik ganz häufig hat. Aber eigentlich stimmt es ja so nicht ganz. Und wenn ich mich so reindenke in was machen wir eigentlich alles, also nicht nur an unterschiedlichen Methoden, sondern vor allem auch, in welchen unterschiedlichen Lernräumen sind wir aktiv, dann kommt da durchaus ganz schön was zusammen. Und ich glaube, man kann das gar nicht so einfach beantworten mit Erlebnispädagogik findet überwiegend in naturnahen Räumen statt. Weil wir haben ja erst vor kurzem ein Projekt miteinander gestaltet, wo ich sage, passt ja erstmal nicht so ganz zur Erlebnispädagogik, wenn man mal so die Eckdaten sich anschaut oder so den Rahmen.
Also vom Rahmen her wirkt es schon wie ein typisches Projekt. Also Jugendliche in einem Ferienlager mit dem Titel oder mit dem Sinn dahinter über Future Skills zu sprechen oder das Thema dazu haben, wirkt ja schon erstmal ganz normal.
Das ist richtig, aber wenn wir uns nochmal dran erinnern, so der Kern eigentlich von diesem Projekt war ja erstmal irgendwie ein anderer. Also war ja jetzt keine Methode, die wir so aus dem erlebnispädagogischen Kontext kennen, sondern das Ding war ja eigentlich was anderes.
Ja, voll. Wir haben als Mittelpunkt von den Methoden hatten wir die Lego Mindstorms Roboter stehen. Mit denen, oder die haben wir erstmal zusammengebaut und dann programmiert mit den Jugendlichen. Und ja, neben dem Programmieren standen dann halt auch so ein bisschen diese digitalen Skills auf dem Programm. Also digital, ja, wir waren schon am Laptop und haben auch schon mit einer Software und mit so einem Baukasten, Bausteinsystem die Roboter programmiert. Das war schon auch erstmal eine Herausforderung und schon auch viel Tüfteln. Aber zusätzlich haben wir dann ja auch noch was gemacht.
Ja, wir haben die Lebenswelt von den Jugendlichen eigentlich mit in das Projekt geholt, mit in das erlebnispädagogische Setting, weil wir was genutzt haben, was für junge Menschen, wahrscheinlich auch für viele von uns, ja mittlerweile echt was ganz Normales ist. Also das Smartphone begleitet uns ja Tag ein, Tag aus für ganz verschiedenste Sachen und viele von den Jugendlichen nutzen das natürlich auch, um Social Media mäßig sich zu vernetzen, auszutauschen, Informationen herzuholen und so weiter. Und genau das haben wir zum Anlass genommen, dass wir gesagt haben, also wenn ihr schon einen Roboter konstruiert und wenn ihr den so programmiert, dass der autonom fahren kann, dass der funktioniert wie ein Staubsaugerroboter, dass der Liederspiel Bewegungen macht, tanzt, Bilder und so weiter, dann können wir das doch eigentlich auch mal festhalten im Format, bei dem ihr wahrscheinlich schon ganz, ganz viele Erfahrungen habt.
Zumindest im Anschauen. Im Machen hatte ich das Gefühl, war noch nicht so viel Erfahrung da. Aber es war schon mega spannend, mit denen da dran zu gehen. Ich mache ja so ein bisschen den Social-Media-Bereich für Aventerra und ja, bin mehr oder weniger drin, jetzt auch lange nicht als Expertin, aber zwischendurch einfach mache ich ja auch die ein oder anderen Reels. Und ja, genau, das haben wir halt auch mit den Jugendlichen gemacht, mit den Teilnehmenden, die ihre Roboter schon für ihren Bereich schon fertig programmiert hatten oder vielleicht auch im Prozess waren und einfach Schritte festgehalten haben auf Video und das dann letztendlich verpackt in ein Reel mit Musik, mit Voice-Over, mit Schriftarten, mit Einblendungen, mit Übergängen. Und somit waren wir halt direkt schon wieder im handlungsorientierten Lernen.
Und ich glaube, das ist das, was man eigentlich so ein bisschen hinter die Erlebnispädagogik stellen muss und auch hinter die Lernräume. Es geht eigentlich um das handlungsorientierte Lernen, das Ausprobieren, das Erfahrungen machen, das auch mal scheitern, nach neuen Lösungen suchen, zu gucken, welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung, welches Ziel will ich erreichen und wen brauche ich denn eigentlich da dafür? So, wer kann mich da begleiten, mit wem muss ich Absprachen treffen, wie kann ich das so gestalten, dass ich am Ende ja wirksam bin. Und genau das haben wir mit dem Projekt ja auch geschafft, weil am Ende hatten wir viele Videos, viele spannende Roboter, viel über Miteinander, viel über strukturiertes Denken, viel über ja Future Skills ja auch gesprochen und ja auch ganz, ganz praktisch angewendet, indem wir ja Kompetenzen mit haben eingebaut, die ja schon vorhanden sind und die aber ja auch mal ganz zielgerichtet ja auch genutzt und mal auch die Perspektive gewechselt haben, nicht nur zu konsumieren, sondern auch selber zu gestalten.
Mhm, voll.
Von daher an sich ein voll schönes erlebnispädagogisches Setting. Und wenn wir jetzt da mal so weitergehen, dann erinnere ich mich noch an ein weiteres schönes Projekt, auch nochmal ein ganz spannendes Setting, weil wir haben ja in der Erlebnispädagogik so immer dieses Thema der Freiwilligkeit. So, jeder kann entscheiden, wie weit will ich gehen. Jede Person kann für sich ja sagen, bin ich ein Teil dessen oder auch nicht. Damit haben wir einen so einen ganz wichtigen Wert der Freiwilligkeit. Und dennoch gab es bei uns ja auch in diesem Jahr Projekte, wo dieses Thema Freiwilligkeit ja im Prinzip nicht gegeben war. Denn die jungen Menschen, mit denen wir gearbeitet haben, die waren alle dazu verdonnert, ja, mit uns zu arbeiten. Also sprich, wir reden von jugendlichen Gewalttätern, die im Endeffekt halt per Gerichtsauflage an, ja, oder zu so einem Training von uns gezwungen worden sind, beziehungsweise sie hatten halt die Wahl, entweder machen wir es oder wir gehen dann halt einfach hinter Gittern. Das war so die eine Variante. Jedoch hatten wir ja auch die Gruppe, die, wo einfach klar war, die sind im geschlossenen Vollzug. Und trotz alledem können wir doch mit denen auch in einer gewissen Weise erlebnispädagogisch arbeiten. Obwohl wir mit denen auch nicht in einem naturnahen Raum unterwegs sind. Denn die Natur hinter den dicken Mauern ist natürlich nochmal ganz anders wie das, was wir so als Vorstellung haben mit Wasserberge, Klettern und so weiter.
Ja, und auch nicht in der Freiheit. Allein das Material, was wir mitgebracht haben, war auch nicht so, wie wir es sonst mitnehmen.
Also auch das ist ein total interessantes Projekt, ein total interessanter Lernraum. Wir mussten uns viele Gedanken im Vorfeld machen, weil wir konnten tatsächlich nicht alle Materialien mit nach drinnen nehmen, die wir eigentlich ansonsten auch sehr gerne einsetzen, weil sie halt ein gewisses Gefahrenpotenzial bieten. Und was in dem Setting natürlich auch mega interessant war, war so dieses Thema, wir kommen in den ihren Bereich. So, wir kommen eigentlich so in den ihre gewohnte Umgebung, ein Stück weit in den ihr Zuhause, was sie normalerweise 24 Stunden umgibt. Mhm. Und das finde ich schon nochmal eine ganz andere Situation da, weil normalerweise holen wir ja Gruppen ganz bewusst aus ihren normalen Settings raus. Wir nehmen Schulklassen raus aus der Schule und bringen die in andere Lernräume. Und hier betreten wir einen Lernraum. Wir einen Raum, der erstmal ganz eigenen Regeln auch folgt. Und in denen müssen wir uns erstmal irgendwo auch einfinden und behaupten. Und wir werden dann nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ja auch inspiziert. Wir müssen uns da ganz anders ja auch bewahrheiten, beziehungsweise auch das Thema Beziehung spielt dann nochmal eine ganz andere Rolle. Und dennoch konnten wir da mit ganz, ganz spannenden Tools vor allem arbeiten und trotz alledem interessante Erfahrungen ermöglichen, von denen die Personen vielleicht im Moment noch nicht profitieren können oder nicht in dem Ausmaß profitieren können, aber durch das halt irgendwann ja auch wieder so dieser Weg in die Normalität erfolgen soll, wir denen jetzt schon Handlungsmöglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten mitgeben können, die anders sind wie das, was sie normalerweise in ihrem Alltag ja auch gewohnt sind. Von daher fand ich das schon auch ein ganz spannendes erlebnispädagogisches Setting, in dem wir da unterwegs waren.
Voll, definitiv. Bei Unternehmen sind wir ja auch nicht immer outdoor unterwegs. Also schon auch viel, aber nicht immer. Wir sind schon auch in Seminarräumen oder in Lagerhallen oder...
Und da finde ich es vor allem auch immer wieder interessant, gerade wenn wir mit Erwachsenen arbeiten, dass wir da ja teilweise auch viel mehr im Vorhinein schon sagen, um was es geht. Im Vorhinein ja so diese Ziele auch klar definieren, mit denen ja teilweise auch konkret erarbeiten. Und was ich da auch immer wieder echt spannend finde, wir bringen auch vor allem immer wieder so einen Theorieanteil mit rein. Also was wir ja eigentlich bei Schulklassen immer ganz wenig machen, sondern dort viel über das Erleben und das Ausprobieren gehen, haben wir ganz häufig in der Erwachsenenbildung, ja, dass wir auch so Theorieblöcke reinpacken, dass wir die auch was erarbeiten lassen, tatsächlich mit Flipchart und Metaplankarten und so weiter, Strategien entwickeln, bevor es ja dann erst in eine Erprobung geht. Mhm. Oder bevor wir dann erst die passende Methode draufsetzen, um dann genau das auch mal in einem anderen Setting auszuprobieren. Von daher finde ich das schon auch nochmal so erlebnispädagogisch interessant, weil es eben halt auch nicht nur draußen unterwegs ist, sondern weil wir hier schon auch im theoretischen und weniger im handlungsorientierten Bereich unterwegs sind. Und dennoch ist es eine sehr, sehr gelingende Kombination.
Würdest du denn dann sagen, dass die Definition von Erlebnispädagogik, dass wir die für uns erweitern, oder?
Ich glaube, am Ende ist einfach so der Blick auf eine Definition oder der Blick hinter eine Definition, so, und nicht so sehr immer nur auf diese einzelnen Worte zu achten. Also im Prinzip so Erlebnis ist nicht unbedingt immer diese eine Vorstellung oder dieses eine Bild von Abenteuer und Outdoor, sondern Erlebnis kann einfach mehr sein. Und eben, was steckt hinter Erlebnis? Erlebnis steckt vor allem viel Handeln auch dahinter, also handlungsorientiertes Lernen. Und ich glaube, wenn man das sich so bewusst macht, dann kann man relativ viel so in das erlebnispädagogische Handeln integrieren. Mhm. Und vor allem halt auch viele Methoden, die man genau da dann eben mit verknüpfen kann. Und dennoch glaube ich, dass dieses Thema Natur und Natursport und draußen sein einen ganz, ganz hohen Wert hat. Und auch einen Wert, wo ich sage, der darf auch in jedem dieser Settings seinen Platz finden, soweit wie es natürlich möglich und sinnvoll ist, weil einfach die Natur als Lernraum nochmal eine ganz, ganz eigene Atmosphäre auch bietet und ganz andere Möglichkeiten. Und das ist ja auch das, was wir zum Beispiel erleben, wenn wir nur kurze Einheiten in Schule machen, wo wir ja auch einen ganz besonderen Lernraum haben, nämlich einen sehr getakteten Lernraum, wo, wenn wir an Schule arbeiten, wir uns einfach diesem Rhythmus anpassen müssen. Denn wenn nach 1,5 Stunden diese Pausenglocke klingelt und 500-600 Schüler auf dem Pausenhof rennen, dann werden wir mit unserer Gruppe auf dem Sportplatz wahrscheinlich kein Programm machen können, weil natürlich die Schüler und Schülerinnen halt auch konditioniert sind. Das ist ihr gewohntes Schema. Da macht man Pause, da trifft man sich, da tauscht man sich auf, das ist Ablenkung. Und auch das finde ich trotz alledem ein ganz interessantes Setting zu sagen, wir können auch erlebnispädagogisch in Schule arbeiten, wenn wir eben die Methoden, die wir haben, so anpassen, dass wir auch drinnen aktiv sind. Und vielleicht, oder nicht nur vielleicht, sondern dann ist auch ein Abseilen im Treppenhaus möglich. Und wir können eigentlich das, was wir ansonsten von der Outdoor-Methode kennen, ja auch im Indoor umsetzen. Weil es uns ja immer um das geht, was ja da dahinter steckt. Und damit können wir auch den Raum Schule zu einem lebendigen Lernraum werden lassen.
So unterschiedlich sind die Lernräume irgendwie auch. Und es gibt sicherlich noch mehr Lernräume, die wir jetzt gerade nicht beleuchtet haben oder die ich als Person vielleicht auch noch gar nicht erfahren habe. Auf jeden Fall mega spannend.
Lasst uns dann teilhaben. Also, was gibt's noch für schöne Lernräume oder was gibt's noch für interessante Lernräume, in denen wir erlebnispädagogisch wirksam sein können, die uns vielleicht im Moment noch gar nicht so klar sind, beziehungsweise im Moment noch jetzt in unserer Aufführung einfach fehlen.
Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Was sind deine Gedanken dazu? Welche Impulse nimmst du mit und welche Erfahrungen hast du gemacht? Schreib uns in die Kommentare und lass uns darüber in Austausch kommen. Alle weiteren Infos und Links findest du in der Folgenbeschreibung. Das war ein Einblick in echte und wirksame Erlebnispädagogik mit Aventerra. Bei uns geht es um mehr als Lagerfeuer.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.